Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf Gottes Wort aus Esra Kapitel 8. Wir machen also weiter in unserer Reihe durch die Bücher Esra und Nehemia. Und wir hören heute auf das gesamte Kapitel. Esra Kapitel 8, Vers 1. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Folgendes sind die Familienhäupter, die mit mir von Babel heraufzogen, mir ist Esra, zu der Zeit, als der König Artasasta regierte, und ihre Geschlechtsregister. Von den Söhnen des Pinehas, Gersom, von den Söhnen Itamars, Daniel, von den Söhnen Davids, Hattus. Es kommt eine ganze Reihe von Namen, von Familien, die mitgezogen sind. Ich lese weiter in Vers 15. Und ich, Esra, versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt. Und wir lagerten dort 3 Tage lang. Und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Da ließ ich die Obersten Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zachariah und Meshulam rufen und die verständigen Männer Jojarib und Elnathan. Denen gab ich Befehl an Iddo, den Obersten in dem Ort Kasifia, und legte die Worte in ihren Mund, die sie zu Iddo und seinem Bruder, den Tempeldienern, in der Ortschaft Kasifia reden sollten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes herbrächten. Die brachten uns, dank der guten Hand unseres Gottes über uns, einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serepja, samt seinen Söhnen und seinen Brüdern. Und Hasabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Meraris samt seinen Brüdern und ihren Söhnen 20 Mann. Und von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten, 220 Tempeldiener, alle waren mit Namen angegeben. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott, und er erhörte uns. Und ich sonderte von den obersten Priestern 12 aus, nämlich Serepja und Hasabja, und mit ihnen 10 von ihren Brüdern. Und ich übergab ihnen das abgewogene Silber, das Gold und die Geräte, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes, das der König und seine Räte und Fürsten und ganz Israel, das sich dort befand, als Hebopfer gegeben hatten. Ich übergab ihnen aber abgewogen in ihre Hand 650 Talente Silber und an silbernen Geräten 100 Talente und 100 Talente Gold, auch 20 goldene Becher. Die waren 1000 Dareiken wert und 2 Geräte aus goldglänzendem, gutem Erz, kostbar wie Gold. Und ich sprach zu ihnen, ihr seid dem Herrn heilig und die Geräte sind auch heilig und das Silber und Gold ist dem Herrn, dem Gott eurer Väter, freiwillig gegeben. So seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es abwägen werdet vor den Obersten der Priester und Leviten und den Obersten der Väter von Israel in Jerusalem, in den Kammern des Hauses des Herrn. Da nahmen die Priester und Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte entgegen, um sie nach Jerusalem zum Haus unseres Gottes zu bringen. So brachen wir vom Fluss Ahava auf, am 12. Tag des 1. Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns, und er rettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage lang aus. Aber am 4. Tag wurden das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen, in die Hand Meremots, des Sohnes Urias, des Priesters, übergeben. Mit ihm war auch Eleasa, der Sohn des Pinehas, und mit ihnen Josabat, der Sohn Jeschuas, und Noatja, der Sohn Binuis, die Leviten. Alles nach Anzahl und Gewicht, und das ganze Gewicht wurde damals aufgeschrieben. Und die Kinder der Wegführung, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, brachten dem Gott Israels Brandopfer dar. 12 Jungstiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer sowie 12 Böcke zum Sündopfer. Alles als Brandopfer für den Herrn. Und sie übergaben die Befehle des Königs, den Satrapen des Königs und den Statthaltern jenseits des Stromes. Da unterstützten diese das Volk und das Haus Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, by the rivers of Babylon, auf Deutsch bei den Flüssen Babylons. Ich weiß nicht, ob du dieses Lied kennst oder schon mal gehört hast, vielleicht eher die Älteren. Es war vor ungefähr 50 Jahren ein großer Hit in Deutschland. Und das Spannende an diesem Lied, was an sich überhaupt nicht christlich gedacht ist, der Text von diesem Lied stammt fast wortwörtlich aus Psalm 137. Einem Lied, was Juden gedichtet haben vor ungefähr 2500 Jahren. Juden, die in der babylonischen Gefangenschaft waren, wir haben es eben gelesen, in diesem Psalm heißt es, an den Strömen Babylons saßen wir und weinten. Wie sollen wir des Herrn Lied singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine rechte Hand. Ja, ein 2500 Jahre altes Lied aus der Bibel. Und das hat es vor 50 Jahren zu einem Nummer 1 Hit in Deutschland geschafft. Gesungen von Menschen, die wohl keine Christen waren und gehört von Millionen von Menschen, die auch keine Christen waren. Was hat dieses Lied, dieser Psalm für Sie so attraktiv gemacht? Ich glaube, es ist eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die jeder Mensch, die jeder von uns hat. Die Sehnsucht nach Heimat. Die Sehnsucht danach, nach Hause zu kommen. Und mit Heimat und Zuhause ist jetzt nicht unbedingt ein Ort gemeint, also die Adresse, unter der du gemeldet bist, sondern mit Heimat ist eher das Gefühl gemeint, hier bin ich jetzt endlich angekommen. Hier bin ich wirklich zu Hause. Hier will ich einfach nicht mehr weg, weil ich weiß, hier gehöre ich wirklich hin. Das ist Heimat. Und ich behaupte, nach so einer Heimat sehnt sich jeder Mensch auf dieser Welt. Und diese Sehnsucht kommt in Psalm 137 so brutal emotional zum Ausdruck. Ja, Jerusalem ist für die Menschen die Heimat und die Ströme Babylons, wo sie gerade sitzen, das ist eben nicht die Heimat. Und diese Heimatlosigkeit, die ist Grund für tiefe Verzweiflung. Ja, Psalm 137 ist einer der verzweifeltsten Psalmen in der gesamten Bibel. Und diese Verzweiflung spürt irgendwann jeder Mensch. Und der Erfolg dieses Liedes, was auf Psalm 137 basiert, ist nur ein Ausdruck davon. Ja, man könnte ja sagen, ja gut, das Lied ist jetzt schon 50 Jahre alt, aber vorher und seitdem sind viele andere Lieder in unserer Kultur geschrieben worden, die vielleicht nicht Psalm 137 zitieren, aber die genau die gleiche Botschaft haben. Eine Sehnsucht danach, endlich mal wirklich zu Hause zu sein. Während man gleichzeitig das Gefühl hat, irgendwie ist dieser Ort unerreichbar. Wie gesagt, diese Heimatlosigkeit spürt jeder Mensch. Aber den Weg in die wahre Heimat, den hat längst nicht jeder Mensch gefunden. Die Bibel zeigt uns von der ersten bis zur letzten Seite, es gibt nur einen einzigen Weg in die wirkliche Heimat. Einen einzigen Weg, der dich wirklich dahin bringen kann, dass du sagst, jetzt bin ich endlich wirklich zu Hause. Und dieser Weg, den findest du nur bei dem, der dich gemacht hat. Diesen Weg findest du nur bei Gott selbst. Psalm 137 ist ein verzweifelter Schrei nach Heimat. Und unser Predigtabschnitt heute Morgen, Esra 8 ist die Antwort auf diesen Schrei der Verzweiflung. Denn da wird berichtet, wie Gott tatsächlich seine Kinder zurückführt in die Heimat. Zurück von den Strömen Babylons nach Jerusalem. Sie starten ironischerweise sogar an eben diesen Strömen Babylons. Also dort, wo sie Jahre zuvor geweint haben, als sie diesen Psalm 137 geschrieben haben. In Vers 15, und ich, Esra, versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt. Letzte Woche haben wir in der Predigt über Esra 7 gehört, wie Esra und einige andere zurück nach Jerusalem gezogen sind. Der persische König hat es erlaubt, hat gesagt, ich gebe euch ganz viele Reichtümer mit. Er hat die Statthalter dort angewiesen, wirklich alles zu tun, was Esra von ihnen verlangt. Und dieses Kapitel 8 hier, das berichtet jetzt nichts Neues. Es ist jetzt keine zweite Reise zurück von Babylon nach Jerusalem, sondern es fokussiert einfach nochmal näher ran. Es beschreibt die gleiche Reise aus Kapitel 7, aber jetzt mit Details, die wir vorher nicht wussten. Und wir sehen in diesem Kapitel, wie Gott auch uns heute aus der Gefangenschaft, aus der Fremde nach Hause führt. Mit seiner guten Hand. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn du letzten Sonntag da warst. Diese gute Hand Gottes, die haben wir in Kapitel 7 schon dreimal gesehen. Sie wird dort dreimal erwähnt. Und das Spannende ist, dieselbe Hand wird hier in Kapitel 8 auch dreimal erwähnt. Und es ist diese Hand, die dich und mich nach Hause bringt. Und der Abschnitt heute zeigt uns vor allem, wie Gott das tut, wie er uns nach Hause führt. Das bringt mich zu meinem Thema für heute Morgen, wie Gott uns mit seiner guten Hand nach Hause bringt. Wie Gott uns mit seiner guten Hand nach Hause bringt. Wir wollen uns drei Dinge dazu anschauen. Erstens, er beansprucht unseren Einsatz. Zweitens, er belohnt unser Vertrauen. Und drittens, er beseitigt unsere Schuld. Wie Gott uns mit seiner guten Hand nach Hause bringt, er beansprucht unseren Einsatz, er belohnt unser Vertrauen und er beseitigt unsere Schuld. Ja, nochmal kurz zur Situation, wo sind wir? Das Volk Israel war vor über 100 Jahren nach Babylon verschleppt worden. Es war Gericht über die Sünde, sie haben gegen Gott rebelliert und Gott hat die Babylonier geschickt und sein Volk in die Gefangenschaft führen lassen. Aber gleichzeitig hat Gott versprochen, die Gefangenschaft, die ist nicht das Ende. Es wird weitergehen. Ich werde euch wieder zurückführen nach Jerusalem, da wo ihr herkommt, da wo ihr zu Hause seid. Und ungefähr 80 Jahre vor dem, was wir hier lesen, hat Gott sein Versprechen wahrgemacht. Ungefähr 40.000 Menschen durften zurück nach Jerusalem ziehen. Sie haben dort den Tempel wieder aufgebaut, sie haben den Tempelgottesdienst wieder begonnen. Aber jetzt ein paar Jahrzehnte später ist irgendwie der Wurm drin in Jerusalem. Es braucht sowas wie Impulse von außen. Jemand, der Ordnung und Struktur reinbringt. Und genau dazu beruft Gott Esra. Ja, Esra ist nicht nur Priester, sondern Esra hat auch Zugang zum persischen König. Und der persische König erlaubt ihm, du darfst nach Jerusalem ziehen. Er gibt ihm unfassbare finanzielle Ressourcen mit und er sagt, du hast auch die Autorität, Esra, dort Dinge wirklich zu ordnen und zu strukturieren. Außerdem sagt er, jeder Jude, der möchte, der noch hier in Babylon ist, darf mitkommen. Das ist immer wieder vielleicht sogar schockierend, wenn wir feststellen, dass vor 80 Jahren nur ein Bruchteil der Juden zurückgekehrt ist. Die meisten von ihnen leben nach wie vor in Babylon und Umgebung. Kapitel 7 hat uns das im Überblick berichtet und Kapitel 8 fokussiert jetzt. Und stellt die Frage, wie lief eigentlich diese Reise ganz genau? Die Reise aus der Heimatlosigkeit in Babylon zurück in die Heimat nach Jerusalem. Und ich habe schon gesagt, im Vordergrund steht Gottes unsichtbare Hand. Gottes unsichtbare Hand, die gleichzeitig alles kontrolliert. Und die das Volk Israel sicher zurück in die Heimat geführt hat. Aber diese gute Hand, die hat Esra und seine Mitstreiter jetzt nicht passiv gemacht. Nach dem Motto, naja, wenn Gott uns führt, dann brauchen wir ja nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Wir sehen hier, dass sie bei der gesamten Reise und vor allem auch bei den Reisevorbereitungen sehr aktiv waren. Das bedeutet, ja, es ist Gott, der uns nach Hause bringt. Aber trotzdem ist unser Einsatz gefragt. Das galt damals und es gilt genauso heute. Mein erster Punkt, Gott bringt uns mit seiner guten Hand nach Hause, indem er unseren Einsatz beansprucht. Wie sieht der Einsatz aus, den die Leute damals gebracht haben auf dieser Reise? Der Einsatz, den im übertragenen Sinn auch Gott heute noch von dir und mir fordert. Ich glaube, dazu müssen wir uns vor allem erinnern. Und zwar vor allem an drei Dinge. Erstens an unsere Heimatlosigkeit, zweitens an unsere Berufung und drittens an unsere Aufgaben. Denn an diese drei Dinge, Heimatlosigkeit, Berufung und Aufgaben, haben sich plötzlich die Israeliten hier in der Gefangenschaft erinnert. Als erstes an ihre Heimatlosigkeit. Esra hatte vom König die Erlaubnis, bei seiner Reise alle Juden mitzunehmen, die zurück wollen nach Jerusalem. Ja, vor 80 Jahren waren es nur ungefähr 40.000 gewesen. Das war ein Bruchteil von denen, die in Babylon lebten. Und jetzt kommen, wenn überhaupt, weitere 5.000 dazu. Es werden hier in der Liste am Anfang des Kapitels nur die Männer erwähnt. Deswegen wissen wir nicht genau, wie groß die Gruppe insgesamt war. Schätzungen sagen 3.000 bis 5.000 Menschen. Das heißt, nach wie vor hat der Großteil des Volkes beschlossen, wir bleiben einfach weiter in Babylon. Jetzt gab es schon die zweite Chance, zurückzugehen. Sie bleiben weiter da. Und die Frage ist doch, warum will man in der Heimatlosigkeit bleiben? Ich glaube, weil man sich ein Stück weit betäubt hat. Das Gefühl der Heimatlosigkeit ist bei uns Menschen immer da, solange wir nicht zu Hause sind. Aber wir sind in der Lage dazu, uns zu betäuben. Viele der Juden haben Karriere gemacht in Babylon. Es ging ihnen äußerlich, wirtschaftlich sehr gut. Und nur die sind wirklich mitgekommen, die sich in all dem Wohlstand daran erinnert haben, hey, ich bin hier nicht wirklich zu Hause. Das hier ist nicht meine Heimat. Menschen sind mitgekommen, die die Betäubung durchbrochen haben. Und genau mit diesen Leuten fängt dieses Kapitel an. Und es listet bis Vers 14 die Familien auf, die mitgezogen sind. Und wir könnten denken, boah, langweilige Liste. Die meisten Namen, die da drin stehen, habe ich noch nie gehört. Es gibt etwas Spannendes in dieser Liste zu entdecken. Denn die allermeisten Leute, die mitgezogen sind hier mit Esra zurück nach Jerusalem, stammen aus genau denselben Großfamilien, wie die, die 80 Jahre zuvor zurückgegangen sind. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, rein mathematisch gesprochen, dass die Leute wieder aus exakt denselben Familien kommen? Ziemlich gering. Aber es geht hier nicht um Wahrscheinlichkeit. Die beste Erklärung, warum das so ist, die ist, dass man in diesen Großfamilien dafür gesorgt hat, dass Babylon eben nie zur wirklichen Heimat geworden ist. In diesen Familien muss klar gewesen sein, wir sind hier nicht zu Hause. Ich weiß nicht, wer Psalm 137 geschrieben hat, es wird uns nicht gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen waren aus diesen Familien. Familien, die auch in Babylon den Glauben am Leben erhalten haben, das hier ist nicht unser wirkliches Zuhause. Menschen aus denselben Familien gehen in beiden Auswanderungswellen. Ja, und zwischen diesen beiden Wellen liegen ja 80 Jahre. Das heißt, es sind 2 bis 3 Generationen. Und nach 80 Jahren gibt es in denselben Großfamilien immer noch die Überzeugung, wir sind hier nicht zu Hause. Und ich möchte hier mal ganz besonders die Eltern unter euch ansprechen. Besonders die Väter. Ist dir klar, dass der Einsatz, den du bringst in deiner Familie mit deinen Kindern, oder eben auch der Einsatz, den du nicht bringst, dass der wirkliche Folgen hat? Und zwar nicht nur für deine Kinder, sondern auf Generationen? Dass es sich wirklich lohnt, wenn du heute in den Glauben deiner Kinder investierst? Und das nicht nur für deine Kinder, sondern über Generationen? Die Bibel macht dieses Prinzip immer und immer wieder deutlich. In diesen Familien hier war etwas anders als in den Familien, die einfach komplett dageblieben sind. Und das, obwohl natürlich auch bei den anderen irgendwo Kind Gottes auf dem Klingelschild stand. Diese Menschen haben sich aber nicht nur an ihre Heimatlosigkeit erinnert, sondern zweitens auch an ihre Berufung. Denn für viele war Jerusalem nicht nur der Ort, wo sie zu Hause waren, sondern es war auch der Ort ihrer Berufung. Ja, da stehen jetzt die Menschen, an diesem Fluss bei Babylon, Treffpunkt, und wollen losziehen. Jetzt geht's zurück. Esra, der Anführer, checkt die Lage und er stellt fest, sag mal, das gibt's doch nicht. Es ist kein einziger Levit anwesend bei 5000 Leuten. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind Leviten? Ja, der Stamm Levi war einer der 12 Stämme Israels. Und die Angehörigen dieses Stammes, die waren berufen, den Tempelgottesdienst durchzuführen. Ja, der Stamm war dafür zuständig. Und dann gab es innerhalb von diesem Stamm eine ganz besondere Familie. Das waren die Nachkommen von Aaron, der Bruder von Mose. Und diese Familie, die stellte die Priester. Das waren die Chefs des Tempelgottesdienstes. Und alle anderen Familien aus dem Stamm Levi, die jetzt nicht aus der Familie von Aaron waren, das waren die Leviten. Und die waren zuständig dafür, den Priestern zu assistieren. Ja, die Priester hatten die zentralen Aufgaben im Tempelgottesdienst und die Leviten drumherum, die sollten denen helfen. Priester, die waren hier tatsächlich mit dabei. Also Esra hat geguckt, Priester sind dabei, sehr gut. Esra war selbst einer von den Priestern. Aber die Leviten, die Helfer, kein einziger. Bei immerhin mehreren tausend Menschen. Die Frage, warum ist das Esra aufgefallen? Wir werden es später noch sehen. Er brauchte Leviten tatsächlich für die Reise. Es war nicht nur so, dass Esra gedacht hat, oh, wäre schön, ein paar Leviten dabei zu haben. Nee, der brauchte die. Esra wusste, in Kasif, ja, da wohnen ganz viele Leviten. Keiner weiß heute noch genau, wo diese Stadt ist, muss aber auch da irgendwo um Babylon herum gewesen sein. Und Esra schickt jetzt eine Gesandtschaft dort nach Kasifja und tatsächlich gelingt es dieser Gesandtschaft, Leute in Kasifja zu motivieren, Leviten. 3 Familien, die von Serepja, die von Hasabja und die von Jesaja. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. Okay, jetzt kommen 3 Familien mit, aber der Rest bleiben alle da. Wenn man als Levit in Babylon geblieben ist, dann war das gleich doppelt tragisch. Denn diese Leviten haben nicht nur vergessen, wo ihre Heimat ist, die haben auch vergessen, was ihre Berufung ist. Ja, nehmen wir mal an, da ist so ein Zimmermann aus dem Stamm Benjamin und der wird in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Na, der kann auch in Babylon Zimmermann sein, kein Problem. Aber ein Levit ohne Tempel? Ja, das ist so ungefähr wie ein Skilehrer in der Sahara. Der lebt definitiv an seiner Berufung vorbei, da kann man nichts dran ändern. Und diese 3 Familien, die haben sich jetzt an ihre Heimatlosigkeit erinnert. Sie brauchten so einen Stupser, aber dann. Und sie haben sich an ihre Berufung erinnert. Und dann haben sie sich drittens auch an ihre tatsächlichen Aufgaben erinnert. Ja, sie sind jetzt endlich da. Und ziemlich schnell wird dann auch deutlich, warum Esra die braucht für die Rückreise. Im Kapitel vorher lesen wir, dass der König, der persische König, eine riesige Menge von finanziellen Ressourcen dieser Gruppe mitgegeben hat. Auch unter den Juden in Babylon wurde gesammelt. Das ist übrigens ein Hinweis darauf, dass die Juden extrem reich wurden in Babylon, weil diese Reichtümer hier immens groß sind. Und jetzt erfahren wir eben, was da zusammengekommen ist in Versen 26 und 27. Ich übersetze das mal in heutige Gewichtsangaben. Es sind ungefähr 25,5 Tonnen Silber. Also Silber, das so viel wiegt wie 20 Autos. Und dazu noch 3,5 Tonnen reines Gold. Das ist unfassbar viel Geld. Und irgendwer muss dieses ganze Geld transportieren, beziehungsweise den Transport organisieren. Und dafür waren die Leviten da. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum brauchst du dafür Leviten? Waren die anderen zu schwach dafür oder sowas? Hätte das nicht auch jeder andere machen können? Und die Antwort darauf ist jein. Beim Großteil der Schätze schon. Das hätte einfach jeder transportieren können, der stark genug dafür ist. Aber einige von diesen Reichtümern waren Tempelgeräte. Also Geräte für den Tempelgottesdienst. Und diese Geräte, die waren heilig. Die durfte nicht jeder anfassen. Vers 28. Und ich, Esra, sprach zu ihnen, den Leviten, ihr seid dem Herrn heilig. Und die Geräte sind auch heilig. Und das Silber und Gold ist dem Herrn, dem Gott eurer Väter, freiwillig gegeben. So seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es im Tempel in Jerusalem abgeben werdet. Die Leviten wurden also tatsächlich gebraucht. Und zwar als so eine Art Spediteure für die heiligen Tempelgeräte. Und das bedeutet, sie gehen jetzt endlich wieder den Aufgaben nach, zu denen Gott sie berufen hat. Denn aus der Berufung ergeben sich ja die Aufgaben. Um im Bild zu bleiben, die Skilehrer sind endlich zurück in den Alpen. Gott ist der Einzige, der uns zurück nach Hause führen kann. Aber er tut es nicht ohne uns, sondern er gebraucht unseren Einsatz dabei. Die Menschen wachen hier auf. Sie erkennen erstens ihre Heimatlosigkeit, sie erkennen ihre Berufung und sie erkennen dann drittens ihre Aufgaben, die aus dieser Berufung folgen. Das war der geforderte Einsatz. Und in einem Sinn kannst du dich nicht selbst nach Hause bringen. Die Bibel macht immer wieder deutlich, die Rettung kommt von dem Herrn. Du kannst dich selbst für deine Sünden bezahlen, nicht mal ansatzweise. Du kannst keine deiner Sünden vor Gott wieder gut machen. Du kannst dein eigenes Herz kein Stück verändern. Und auf deinem Lebensweg möchte Gott dich tragen. Aber er möchte, dass du dabei ganzen Einsatz zeigst. Und deswegen spricht die Bibel tatsächlich manchmal davon, dass du dich sogar selbst retten kannst. Du musst das natürlich richtig verstehen, was das bedeutet. Zum Beispiel in 1. Timotheus 4 schreibt Paulus an Timotheus: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Paulus erinnert Timotheus an seine Berufung, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Genau das sehen wir hier. Menschen tun ihren Dienst im Reich Gottes und Gott gebraucht sie als Werkzeuge, um sein Volk zu retten. Jetzt heute, 2500 Jahre nach diesen Ereignissen, sind wir als Gemeinde jetzt nicht in einem wörtlichen Sinn in der Wüste unterwegs. Aber wie die Leute damals sind auch wir zusammen unterwegs auf dem Weg nach Hause. Und diese Welt ist oft wie eine Wüste für uns. In Offenbarung Kapitel 12 wird sogar der Wohnort der Gemeinde mal als Wüste bezeichnet. Gott hat uns gerettet und Gott wird uns retten, aber auf dem Weg möchte er unseren ganzen Einsatz. Und hier bist du gefragt. Ja, natürlich sollst du kein Gold und Silber in Kisten schleppen. Aber es gibt viele andere Aufgaben, die du tun kannst. Ja, um Menschen die Botschaft weiterzusagen. Um Mitchristen in ihrem Glauben zu stärken. Um anderen mit deinen Gaben zu dienen. Wir sind Werkzeuge in Gottes Hand. Dein Einsatz zählt. Unterschätze deinen Einsatz nicht. Aber auf der anderen Seite überschätze ihn auch nicht. Ja, du bist nicht weniger als ein Werkzeug Gottes, aber du bist auch nicht mehr. Und deswegen ist nicht nur dein Einsatz gefragt, sondern auch, dass du immer wieder dir selbst bewusst machst, ich bin in all dem völlig abhängig von Gott. Und wir werden uns dem bewusst, wenn wir es lernen, ihm zu vertrauen. Das ist mein zweiter Punkt. Gott bringt uns mit seiner guten Hand nach Hause, indem er unser Vertrauen belohnt. Vertrauen. Ja, genau das hat Esra gemacht. Er plant die Reise, er ruft Menschen zusammen, es kommen mehrere Tausend an diesem Treffpunkt zusammen. Unfassbar viele Kisten mit Gold und Silber stehen bereit. Die Leviten fehlen, also werden Leviten organisiert. Jetzt kann es losgehen. Aber schon gibt es das nächste Problem. Denn die große Frage ist, wer kann uns beschützen? Ja, schon einfach so wäre der Weg für so eine Wandergruppe quer durch die Wüste extrem risikoreich gewesen. Aber wenn du mit 30 Tonnen Edelmetall unterwegs bist, dann ist diese Reise besonders risikoreich. In der Wüste hat es nur so von Räubern gewimmelt. Was kann man machen? Möglichkeit 1, wir fragen den persischen König einfach nach Geleitschutz. Ja, wenn der schon so Tonnen von Gold und Silber einfach so mitgibt, dann wird es ja kein Problem für ihn sein, uns auch ein paar von seinen Pferden und besten Soldaten mitzugeben. An sich wäre das kein Problem, aber Esra steckt in so einem Dilemma. Er hat nämlich dem König erzählt, wie groß sein Gott ist. Ja, Vers 22. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Jetzt den König zu bitten, würde beim König vermutlich folgende Gedanken auslösen. Ja, der jüdische Gott wohnt zwar in Jerusalem und es ist gut, dass sie ihn da anbeten, aber ansonsten ist der eigentlich ziemlich harmlos. Ja, wenn es hart auf hart geht, dann braucht es immer noch die gute alte persische Militärmacht. Und Esra entscheidet sich deswegen dagegen, den König zu fragen. Aber umso mehr stellt sich natürlich die Frage, würde Gott sie beschützen? Esra vertraut Gott. Und er bringt dieses Vertrauen dadurch zum Ausdruck, dass er betet. Und zwar nicht allein, sondern mit der ganzen Gruppe. Ja, Vers 21, und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott und von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Das ist ein Ausdruck des Vertrauens. Und die Frage ist, wie reagiert Gott auf dieses Vertrauen? Vers 23 am Ende. Und er erhörte uns. Und genauer dann in Vers 31. So brachen wir vom Fluss Ahava auf, am 12. Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns. Und er errettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Gott belohnt dieses Vertrauen. Gott hat alles unter Kontrolle. Er wirkt alles. Seine gute Hand ist über allem. Und gleichzeitig, das haben wir im ersten Punkt gesehen, ist da ein ganzer Einsatz gefragt. Und diese beiden Seiten derselben Medaille, die werden ganz besonders hier im Buch Esra deutlich. Wir haben das schon immer mal gesehen. Die gute Hand Gottes und dein voller Einsatz. Ja, wegen der Hand Gottes sollen wir vertrauen und beten und wegen unserer Verantwortung sollen wir alles geben. Ja, strategisch planen, gut vorbereiten und dann motiviert durchziehen. Das Problem ist nur, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Ja, Stichwort deine Finanzen. Das ist die Frage, soll ich das Geld, was ich überhabe, soll ich das ins Reich Gottes investieren und Gott vertrauen? Oder soll ich es zum Beispiel in meine Altersvorsorge investieren? Das ist ja eine ganz praktische, realistische Frage. Oder Stichwort Politik. Soll ich für die Politiker einfach beten und darauf vertrauen, dass Gott wirkt? Oder soll ich selbst politisch aktiv werden? Aber vielleicht mit der Folge, dass ich weniger Zeit für die Gemeinde habe oder für meine Familie. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Christ immer wieder in ganz praktischen Bereichen seines Lebens vor dieser Frage steht. Vorsorgen oder Vertrauen? Und das sind alles keine leichten Fragen. Ja, Esra entscheidet sich hier, das Vertrauen höher zu gewichten und auf die Security zu verzichten. Und nur ein paar Jahre später führt ein Mann namens Nehemia eine ganz ähnliche Gruppe, den genau gleichen Weg. Und das Verwirrende ist, Nehemia beansprucht den Schutz. Er nimmt die Schutztruppen, Nehemia 2, Vers 9. Was ist richtig? Keine einfachen Antworten. Es ist derselbe Jesus, der sagt, seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und der auch sagt, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten. Zu viel Vorsorge zeigt ein mangelndes Vertrauen in Gott. In Gottes Hand ist es, die dich versorgt. Zu wenig Vorsorge zeigt Naivität und manchmal sogar, dass wir Gott versuchen. Und beides ist von der Bibel her klar falsch. Aber die Spannung dazwischen, die ist da. Und ich behaupte, die Bibel entlässt uns auch nicht aus dieser Spannung. Der Auftrag ist, berücksichtige beides und versuche in Entscheidungen, in ganz praktischen Fragen deines Lebens, dann weise Entscheidungen zu treffen. Ja, Esra hatte hier ja einen wirklich konkreten Grund, in seinem Fall Vertrauen vor Vorsorge zu setzen. Er hatte vor dem König Gottes gute Hand angepriesen. Und es wäre einfach für Gottes Ruf nicht hilfreich gewesen, jetzt eine Schutztruppe zu beanspruchen. Bei Nehemia war das anders. Da gibt es keine einfachen Antworten. Aber ich behaupte auch, die meisten von uns, wenn nicht alle von uns, neigen dazu, im Alltag Gott eher zu wenig zu vertrauen. Könnte das sein? Vermutlich ist dafür ein Grund, ja, Sachen, um die wir uns kümmern können, wo wir vorsorgen können, wo wir etwas machen können. Das haben wir vor Augen. Da können wir uns zumindest einbilden, boah, die Sache habe ich unter Kontrolle, weil ich habe ja gut geplant. Die gute Hand Gottes, der du vertrauen sollst, die kannst du nicht sehen. Die ist unsichtbar. Aber sie ist da. Vergiss das nicht. Und vertraue ihr. Gottes Wort zeigt dir hier, Gott will dieses Vertrauen belohnen. Mit deinem Einsatz bringst du zum Ausdruck, ich bin gerne Gottes Werkzeug. Punkt 1. Mit deinem Vertrauen bringst du zum Ausdruck, ich bin aber auch nur Gottes Werkzeug. Und so bringt Gottes gute Hand sie 4 Monaten von Babylon nach Jerusalem. Endlich zu Hause. Endlich wieder da, wo sie hingehören. Und was machen sie dort? Sie ruhen sich aus. Sie übergeben die Reichtümer Stück für Stück dorthin, wo sie hingehören. Und dann opfern sie. Vers 35. Und die Kinder der Wegführung, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, brachten dem Gott Israels Brandopfer dar. Zum allerersten Mal in ihrem Leben. Und es muss für alle etwas ganz Besonderes gewesen sein. Aber ganz besonders für die Priester. Denn als diese Priester damals geopfert haben, man muss sich das vor Augen führen, dann haben sie zum ersten Mal in ihrem Leben das gemacht, wozu sie berufen sind. Das ist wie jemand, der eigentlich von Beruf Skilehrer ist und erst nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten zum ersten Mal in seinem Leben Schnee sieht. Aber das ist noch nicht mal das Entscheidende, warum diese Opfer hier so bemerkenswert sind. Sie machen nämlich vor allem deutlich, dass man für den Weg nach Hause vor allem die Vergebung der eigenen Schuld braucht. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Gott bringt uns mit seiner guten Hand nach Hause, indem er unsere Schuld beseitigt. Ja, wenn ich dich fragen würde, was ist das Haupthindernis für Esra und seine Leute, um wirklich nach Hause zu kommen? Dann würden wir vermutlich als erstes sagen, ja, wahrscheinlich die Wüste und die Räuber in der Wüste und sowas. Deswegen haben sie ja gebetet und gefastet. Und das stimmt, die Gefahr war real. Aber um wirklich zu Hause anzukommen, gibt es einen schlimmeren Feind. Einen schlimmeren Feind, der dich davon abbringen möchte, nach Hause zu kommen. Und dieser Feind, der ist nicht irgendwo da draußen. Dieser Feind ist in dir drin. Es ist deine Sünde. Kein äußerer Umstand in dieser Welt hält dich so sehr davon ab, nach Hause zu kommen, wie die Sünde in dir drin. Jerusalem mit dem Tempel, das war ja nur symbolisch der Wohnort Gottes. Das bedeutet auch, Jerusalem war nur sowas wie eine vorläufige Heimat. Wir haben am Anfang schon gesehen, die wirkliche Heimat, die ist bei Gott selbst. Und genau deswegen brauchten sie das Opfer. Ja, Jerusalem ohne dieses Opfer ist einfach nur ein Flecken auf der Landkarte. Die Stadt Jerusalem konnten sie auch ohne Opfer betreten. Wirklich bei Gott ankommen ist ohne Opfer unmöglich. Und spätestens hier wird deutlich, niemand, kein Mensch kann sich selbst nach Hause bringen. Jeder Mensch muss durch das Opfer, damit die Schuld beseitigt wird. Damit das beseitigt wird, was uns davon abbringt, wirklich nach Hause zu kommen. Und es bedeutet, auch du und ich brauchen ein Opfer, um wirklich nach Hause zu kommen. Nun besteht unser Opfer jetzt nicht aus 12 Jungstieren, 96 Widdern, 77 Lämmern und 12 Böcken, wie es damals der Fall war. Sondern unser Opfer besteht aus einem einzigen Menschen, der gleichzeitig Gott ist. Was diese Opfer hier nur symbolisch konnten, hat der Wirklichkeit werden lassen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sich selbst geopfert, um unsere Schuld zu vergeben. Mit der Folge, dass du wirklich nach Hause kommen darfst. Genauso wie die wahre Heimat nicht Jerusalem ist, so ist die wirkliche Gefangenschaft auch nicht Babylon, sondern die Sünde. Nichts macht dich in deinem Leben so heimatlos wie deine Sünde. Diese innere Sehnsucht nach Heimat, die ist in jedem von uns drin. Aber die Tatsache, dass wir die Heimat nicht finden von uns aus, liegt an der Sünde. Und nichts nimmt diese Sünde weg, außer das ein für allemal Opfer, das dich wirklich nach Hause bringt. Ja, der Heidelberger Katechismus, der fragt ziemlich am Anfang in seiner dritten Frage, woher erkennst du dein Elend? Er könnte auch fragen, woher erkennst du deine Sünde? Aber er fragt nach dem Elend. Und wisst ihr, was spannend ist? Elend ist ein altes deutsches Wort mit der Bedeutung fremdes Land oder Heimatlosigkeit. Genau das ist es, was deine Sünde mit dir gemacht hat. Und Jesus ist der einzige Weg, der dich aus dem Elend nach Hause führt. Wirkliche Heimat ist nur bei Gott. Und damals war Jerusalem sowas wie seine Adresse hier auf der Erde. Dann ist Jesus in diese Welt gekommen und mit Jesus hat sich Gottes Adresse hier auf der Erde geändert. Ja, von Jerusalem hin zu jeder einzelnen Ortsgemeinde in dieser Welt. Ja, Gott hat heute viele Adressen in dieser Welt. Und eine dieser Adressen ist hier die Robert-Bosch-Straße 14 in Gießen. Aber alle diese Adressen sind auch nur vorläufig. Wir haben hier auf dieser Erde nämlich keine bleibende Stadt, sondern wir suchen eine zukünftige. Ja, wir sind hier in der Gemeinde der wahren Heimat schon deutlich näher, als die Israeliten es damals in Jerusalem waren. Wir sind der bessere Tempel. Wir haben mit Jesus das bessere Opfer und wir haben mit Jesus den besseren Hohepriester. Aber auch wir sind noch unterwegs. Auch wir sind noch nicht ganz da. Auch wir warten noch auf das himmlische Jerusalem. Da, wo wir Gott wirklich sehen, von Angesicht zu Angesicht. By the Rivers of Babylon. Im Jahr 1978 ein Nummer 1 Hit hier in Deutschland. Und es ist ein verzweifelter Schrei nach Heimat in einer säkularen, modernen Welt. In einer Welt, die scheinbar alles ohne Gott hinbekommen kann und erklären kann. Aber die am Ende ihre Bewohner heimatlos zurücklässt. Das Lied ist ein Verzweiflungsschrei. Und dieses Lied gibt deswegen auch keine Antwort auf die Frage. Es bleibt beim verzweifelten Rufen. Das Original, was dahinter steht, Psalm 137, ist auch ein Verzweiflungsschrei. Und auch Psalm 137 gibt keine Antwort. Aber der große Unterschied ist, Psalm 137 richtet diesen Verzweiflungsschrei eben nicht ins Nichts, sondern an den Einzigen, der wirklich Heimat geben kann, weil er selbst die Heimat ist. Und deswegen wirf dich in seine gute Hand mit deinem ganzen Leben. Sie trägt dich nach Hause. Und egal, wo du in deinem Leben überall Tränen vergossen hast, ich behaupte mal, es wird nicht an den Flüssen Babylons gewesen sein, aber in vielen Situationen in deinem Leben, vielleicht heute Nacht oder heute Morgen, egal wann und wo du Tränen vergossen hast, du darfst wissen, diese gute Hand, die führt mich nicht nur sicher nach Hause, sondern sie wird auch persönlich jede einzelne meiner Tränen von meinem Gesicht abwischen. Amen.